Ja, ich darf uns auch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da war, der da ist und der da kommt. Ich verliere kurz ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Achim Klein, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder. Meine Frau lässt herzlich grüßen, ist nicht mitgekommen, weil wir die letzten Wochenenden doch oft unterwegs gewesen sind für die Slowakei-Mission. Und von daher ganz froh waren, wieder in der Gemeinde zu sein und dort in der Gemeinde auch mit den Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Aber sie lässt ganz herzlich grüßen. Wir selber gehen dort in den AB-Verein, in die Gemeinde in Pforzheim, die auch herzlich grüßen lässt. Ich möchte heute Morgen einige Worte sagen zu Josef von Arimathea und zu Nikodemus, die sich unter dem Kreuz Jesu getroffen haben. Beides waren Männer, die etwas zu verlieren hatten. Ruf, Ansehen, zum Teil Einfluss der Gesellschaft dort, die sehr angesehene Leute gewesen sind, aber die unter dem Kreuzgeschehen eine Entscheidung treffen mussten für den Herrn und für eine authentische Persönlichkeit oder eben dagegen. Beide Männer waren, wie schon gesagt, Menschen, die in Jerusalem und vielleicht auch über Jerusalem hinaus Ruf hatten. Nikodemus war zu der Zeit ein bekannter Lehrer, ein Mann, der sicher auch geachtet war für sein Wissen aus der Heiligen Schrift. Und Josef von Arimathea, wird uns gesagt, war jemand, der im Hohen Rat damals war und sicherlich dort auch Einfluss und Macht gehabt hat. Und beide treffen sich unter dem Kreuz Jesu. Die Situation damals in Jerusalem war absolut aufgewühlt. Die Stadt war aufgehetzt von den Pharisäern, von den Sadduzäern. Sie standen unter Besatzungsmacht durch die Römer. Und die Juden haben Jesus an die Römer überliefert, ausgeliefert und das Volk aufgehetzt gegen den Herrn. Wir wissen, dass in Jerusalem gerufen wurde, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, dass das Volk, die Menschen, die damals anwesend waren, dort auf dem Richtplatz Staub in die Luft geworfen haben und wie irrsinnig gewesen sind. Ein lautes, aufgewühltes Volk Gottes in Jerusalem gegen den Herrn. Und als der Herr gestorben ist, sind die alle still nach Hause gegangen. Weil das Kreuzgeschehen so eindrücklich gewesen ist und so tiefen Eindruck auf die Menschen hinterlassen hat, die damals da waren, dass das ganze Volk sich beruhigt hat und zum Schluss sich an die Brust geschlagen hat und still nach Hause gegangen ist. Unter dem Kreuz von Golgatha waren auch Josef von Arimathea und auch Nikodemus anwesend. Beide haben Jesu sterben und leiden und Jesu Wesensart am Kreuz mit beobachten können. Und beide wussten, dass Jesus recht hatte. Ob sie zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass er selbst die Wahrheit und Gott geoffenbart im Fleisch ist, kann ich nicht sagen. Pfingsten war ja noch zukünftig. Aber beide hatten mit Jesus in der Vergangenheit Kontakt oder sie hatten zumindest schon von ihm gehört. Und beide waren von der Person Jesu angesprochen und von seiner Botschaft bewegt. Aber erst hier, unter dem Kreuz von Golgatha, haben sie die Entscheidung ihres Lebens getroffen. Und zwar eine Entscheidung, die sehr weitreichende Konsequenzen hatte. Die gibt es ja heute immer noch, auch für euch, auch für mich, für alle Christen in der Welt, Entscheidungen zu treffen, die zum Teil auch weitreichende Konsequenzen haben können. Josef von Arimathea war ein vermögender Mann. Jesaja schreibt ja schon davon. Sie haben kurz Jesaja zitiert zu Eingang. Er schreibt ja prophetisch davon, dass Jesus in seinem Tod bei einem Reichen war und dass Josef von Arimathea so viel Geld hatte, dass er sein eigenes Grab in Jerusalem hatte. Und gleichzeitig war er ein heimlicher Jünger Jesu. Also ein Jünger Jesu, der sich nicht getraut hat, aus Furcht vor den Juden, sich zum Herrn zu bekennen. Der hat vor Pilatus nachher weniger Angst gehabt als vor den Juden. Auch ein Gedanke, den man mal bewegen kann. Und weil er ein heimlicher Jünger Jesu war und wusste, dass der Herr mit dem, was er sagt, recht hat. Deswegen hat er im Hohen Rat bei den Entscheidungen, die dort gefällt wurden, nicht mit abgestimmt, nicht zugestimmt. Es gefiel ihm nicht, was im Hohen Rat besprochen wurde und das, was dort entschieden wurde. Warum? Es wurde entschieden, dass die, die Jesus nachfolgen, in den Bann getan würden. Das heißt, man würde sie aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausschließen. Es wurde entschieden, dass Jesus zum Tod verurteilt werden müsse. Und diese Beschlüsse haben dem Rechtsgefühl von dem Josef von Arimathea und seinem Glauben widersprochen. Und deswegen hat er nicht mit den übrigen abgestimmt. Dazu gehört auch Mut. Aber zu dem Zeitpunkt war er noch ein heimlicher Jünger. Mit Ansehen, Macht, Stand und Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. Das gibt man nicht gerne auf. Außerdem ist es in dieser Art von Gesellschaft auch nicht schick, wenn man sich zu einem Wanderprediger gesellt. Josef von Arimathea hatte etwas zu verlieren. Und er stand in der Entscheidung, entweder Macht, Ehre, Ansehen oder ein klares Bekenntnis zu Jesus. In der Entscheidung stand er, insbesondere als er vor dem Kreuz von Golgatha stand und gesehen hat, wie der Herr gestorben ist. Und die gleiche Frage gilt oder stellte sich auch für den Pilatus. Oft wird das überlesen, weil Pilatus fragt Jesus, ob er tatsächlich ein König sei. Als Jesus vor Pilatus steht in diesem Gespräch, fragt Pilatus Jesus. Und Jesus antwortet ihm, fragst du das von dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Also er fragt Pilatus, ist das deine Herzensfrage oder ist das lediglich eine Kopffrage? Und ich bin überzeugt, wenn Pilatus gesagt hätte, ich möchte von Herzen wissen, ob du der Judenkönig bist und der verheißene Messias, dass Jesus sich ihm offenbart hätte. Aber der Pilatus geht davon weg und antwortet ganz hochmütig, bin ich etwa ein Jude? Und danach verliert Pilatus den Kontakt zum Herrn und verliert sein Heil. Der Pfarrer Wilhelm Busch ist mal gefragt worden, was mit all den Menschen geschieht, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Und dann hat er zurückgefragt, ob der, der gefragt hat, auch schon darüber mal eine schlaflose Nacht gehabt hat. Und dann hat er das verneint und dann hat der Wilhelm Busch gesagt, dann sage ich dir auch nicht, was mit diesen Menschen geschieht. Es gibt Kopffragen im Glauben und es gibt Herzensfragen. Beides darf man sicher stellen. Für Herzensfragen gibt es in der Bibel immer Antwort. Aber es gibt auch Kopffragen. Ich bin auch jemand, der gerne auch mit dem Kopf an die Bibel rangeht, aber zum Schluss siegt der Glaube immer über den Verstand. Der Verstand soll ja nicht ausgeschaltet werden, aber der Glaube ist der, der uns zum Schluss dann die Antworten gibt in der Bibel. Und so war der Josef von Arimathea offiziell zwar noch Mitglied im Hohen Rat, aber gleichzeitig wusste er insgeheim, dass er hier nicht mehr zugehört. Es ist gut, wenn auch wir uns diesen Spannungen stellen. Es wird kein Christenleben geben für uns ohne Auseinandersetzungen und ohne Spannungen. Es ist uns nicht verheißen. Paulus sagt, dass wir im Glauben immer wieder auch Widerstand erleben werden und auch Anfechtung und Anfeindung erleben werden. Das ist so. Das gehört zu einem lebendigen Glauben unbedingt mit dazu, weil wir einem verachteten und verborgenen Gott folgen. Verborgen deswegen, weil Gott verborgen ist in einem Licht, wo niemand zukommen kann, und verborgen ist im Wort, verborgen ist im Geist, verborgen ist in Schwachheit, im Fleisch, in der Krippe, im Sohn Gottes, verborgen. Aber eines Tages offenbar werden wird. Deswegen ist es gut, wenn auch wir uns diesen Spannungen stellen. Besser noch, wenn auch wir klare Entscheidungen im Glauben treffen. In der gleichen schwierigen Situation befand sich Nikodemus auch. Er spürte, dass die Lage mit Jesus sich mehr und mehr zuspitzen würde und zum Schluss auch auf eine glasklare Entscheidung hinauslaufen würde. Er kannte Jesus aus dem Nachtgespräch, ihr kennt sicher auch die Bibelstelle, Johannes Kapitel 3, und er war damals schon davon überzeugt, dass Jesus zumindest ein Lehrer war, der von Gott gesandt war. So spricht er Jesus an. Auch Nikodemus befand sich in diesem Dilemma, aber ein Dilemma nur nach menschlicher Einschätzung, weil das ein Stück weit die göttliche Betrübnis ist, die zur Seligkeit führt und die zu wenige Menschen erleben. Zu viele tragen den Balken am Ende auf beiden Schultern. Wenn euch euer Glaubensweg zu langweilig erscheint oder wenn ihr oder sie keine Wunder mehr im Glauben sehen, dann fangen sie doch wieder an, Jesus Christus am Arbeitsplatz zu bekennen. In dem Moment wird der Glaube sehr interessant. Haben wir doch den Mut, auch Glaubenswege zu gehen. Wäre Petrus nicht aus dem Schiff gestiegen, dem Herrn nach, hätte er auch nicht erlebt, dass Wasser trägt. Nochmals, der Grund dafür, dass wir keine Wunder mehr sehen, liegt vielfach auch darin, dass uns der Glaubensmut und Bekennermut fehlt. Wir haben uns selbst so abgesichert, wir sind in vielem so abgesichert in der Welt, in der wir leben, dass Gott kaum noch Wunder tun kann, dass wir kaum noch Wunder brauchen. Der Grund dafür, dass unser Glaube oftmals so schwach und inhaltsleer ist, liegt vielfach darin, dass wir kein Zeugnis mehr in der Welt sind, sondern uns der Welt in vielem angepasst haben. Mehr noch, der Maßstab der Welt in vielem von uns übernommen wurde und über Gottes Wort erhoben wird. Das geschieht nicht immer bewusst, ist aber deswegen nicht weniger real. Wir leben in einer angepassten Christenheit und wundern uns, warum unser Glaube so schwach ist und warum Gott angeblich so wenig an uns tut. Die beiden Männer in Jerusalem befanden sich an der Schwelle zu einer unvernünftigen Entscheidung. Sie waren an der Schwelle, sich zu Jesus zu bekennen. Bislang hatte sie viel davon abgehalten, aus den eben schon genannten Gründen. Das öffentliche Bekenntnis zu Jesus hätte dazu geführt, dass beide aus der Synagoge ausgeschlossen werden würden. Zusätzlich hätte Josef von Arimathea seinen Job im Hohen Rat verloren und sein regelmäßiges Gehalt wäre ihm auch gestrichen worden. All sein Einfluss wäre aufgrund des Bekenntnisses zu Jesus konterkariert worden. Hochrangige politische Weggefährten würden sich von ihm distanzieren. Geschäftsfreunde würden ihn meiden. Der Riss ging sicher auch durch die gesamte Familie und durch die Verwandtschaft. Wie soll er das erklären? Was wird seine Frau dazu sagen? Ist das eine vernünftige Entscheidung? Bestimmt ist Josef von Arimathea von den Konsequenzen seiner anstehenden Entscheidung auch zurückgeschreckt. Vielleicht hat er sich eine Weile mit dem Gedanken trösten können, bislang habe ich ja im Hohen Rat auch noch viel Gutes tun können. Vielleicht ist es deshalb noch nicht an der Zeit, den Hohen Rat zu verlassen. Aber wohl war ihm dabei ganz sicher nicht. Und was wird aus Nikodemus? Ein angesehener jüdischer Gelehrter, der sich zu einem Ketzer und Wanderprediger bekennt, der gerade eben auf Golgatha umgebracht wurde, wird man seine Bibelschule weiterhin besuchen? Wird man seinen Rat schätzen? Werden sich seine Studenten nicht von ihm abwenden? Wie soll seine berufliche Existenz weiterhin gesichert sein? Er hat so viel dafür gearbeitet und studiert und schließlich auch den Stand erreicht, den er sich so lange gewünscht hatte und jetzt alles aufgeben für Jesus? Kann man Jesus nicht heimlich nachfolgen? Gibt es vielleicht auch einen Weg zwischen den beiden Fronten? Was ist vernünftig? Die Entscheidung, sich zu Jesus zu bekennen, ist in dem Sinn nicht vernünftig, als dass uns die Vernunft immer das vorschlägt, was für uns vorteilhaft ist. Die menschliche Vernunft führt uns immer dazu, möglichst den Weg des kleineren Widerstands zu gehen. Die Vernunft der Welt lehrt uns, dass man sich am besten nicht zu Jesus bekehren soll, weil das Leben dann in vielem einfacher sein könnte. Die Vernunft sucht das, was für uns vorteilhaft ist. Sie lehrt uns, uns in unserem Umfeld geschickt anzupassen, Strategien des Überlebens zu entwickeln, Strategien des eigenen Vorteils zu üben. Die Vernunft lehrt uns, niemals aus der Menge hervorzutreten und eine eigene Meinung zu äußern, außer wir sind stark genug, alle anderen aus dem Feld zu schlagen. Das lehrt uns die Vernunft. Vernünftig ist es, seinen Vorteil zu suchen, im Notfall auch auf Kosten anderer. Noch vernünftiger ist es, sich dann so geschickt zu verstecken, dass wir vor den Leuten dennoch gut dastehen. Das ist die Vernunft der Welt. Nur ein kleiner, aber nicht minder erschreckender Ausschnitt von dem, was die Welt bewegt und was vernünftig sein soll. Pilatus hat vernünftig gehandelt. Pilatus hat seine Karriere und seinen Machtinstinkt in den Vordergrund gestellt, aber ist damit am Heil vorbeigegangen. Aber menschlich gesehen eine vernünftige Entscheidung. Eine Entscheidung nach Vernunft und Instinkt. Jesus Christus aber ist die Wahrheit. und es gibt keine andere. Der Grund dafür, dass wir gläubig sind, ist nicht der, dass wir in den Himmel kommen wollen. Der Grund dafür, dass wir gläubig sind, ist nicht der, dass wir nicht in die Hölle kommen wollen. Der Grund dafür, dass wir zum Glauben gekommen sind und an den Herrn glauben, ist nicht der, dass wir Sinn in unserem Leben suchen, sondern der einzige Grund, warum wir glauben, ist der, dass wir erkannt haben, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Und Paulus sagt, wir können nichts wider die Wahrheit. Denn wenn jemand in der Lage wäre, uns Sinn zu geben, außerhalb von Jesus Christus, wenn jemand in der Lage wäre, uns von Himmel oder Hölle zu befreien, außerhalb von Jesus Christus, dann bestünde auch die Möglichkeit, sich zu ihm zu bekehren. Aber wenn wir erkannt haben, dass Jesus Christus allein die Wahrheit ist, dann stehen auch wir heute in der gleichen Entscheidung, in der auch Josef von Arimathea damals stand und Nikodemus. Und wir erleben heute dieselben Dinge, die uns in der Bibel beschrieben werden, und damit wird uns Gottes Wort lebendig. Nur und allein damit. Natürlich kann es vernünftiger oder vorteilhafter sein, am Arbeitsplatz und in der Schule nichts von Jesus Christus zu erzählen. Dann hast du deine Ruhe. Du kannst bei allen Witzen mitlachen. Niemand wird dir vorwerfen, dass dein Verhalten nicht dem Glauben gemäß sei. Natürlich kann es vorteilhafter sein, von Jesus Christus nichts zu erzählen. Aber ist das dann wahrhaftig? Denn die Schrift sagt, zitiert Jesus Christus, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Dieser Frage nach der Wahrhaftigkeit haben sich Nikodemus und Josef von Arimathea beide stellen müssen. Das ging sicherlich bei beiden auch schon einige Wochen und Monate so, aber das, was sie auf Golgatha gesehen und erlebt haben, das war dann doch zu viel. Hier war ein Punkt gekommen, wo beide wussten, hier müssen wir eine Entscheidung treffen, wenn wir weiter authentische, wahrhaftige Persönlichkeiten bleiben wollen. Beide spürten, dass Jesus recht hatte. Etwas in ihrem Inneren regte sich und ließ ihrem Gewissen keine Ruhe. Sie wussten, dass sie in Bezug auf diesen Jesus Christus eine Entscheidung treffen mussten, an der sie nicht vorbeikommen würden und die ihnen auch niemand abnehmen konnte. Jetzt treffen sich beide unter dem Kreuz von Golgatha. Allein das war schon eine Bezeugung ihrer Einstellung und konnte von den übrigen Ratsmitgliedern nachteilig ausgelegt werden. Trotzdem hätten sie sich hier noch zurückziehen können. Sie hätten hier noch sagen können, dass sie lediglich Jesu Tod und Bestrafung ansehen wollten. Hier wäre noch die Möglichkeit gewesen, für sie zurückzugehen. Aber als Josef den Leib Jesu von Pilatus fordert, da gab es kein Zurück mehr. In dem Moment hatte er sich geäußert, heute sagt man, hat er sich geoutet. Als Nikodemus kam und die Salben für die Balsamierung des Leichnams Jesu brachte, gab es kein Zurück mehr. Beide brauchten sich im Hohen Rat nicht mehr blicken zu lassen. Jetzt hatten sich beide zu Jesus bekannt. Und beide hatten sich außerhalb ihrer bisherigen Gesellschaft gebracht. Außerhalb ihrer bisherigen sozialen Verbindungen, außerhalb ihrer bisherigen Freundschaft und Bekanntschaft. Jetzt waren sie genauso Außenseiter wie die 400 Leute, die mit David in der Höhle Adullam waren, oder wie ein Paulus oder wie alle, die sich zu Jesus bekannten. Beide hatten am Vorsabbat einen Toten berührt und waren damit unrein. Das dürfen wir nicht vergessen. Beide haben diese Entscheidung getroffen. Was muss in dem Gewissen dieser Männer vorgegangen sein? Wie müssen die sich gefühlt haben? Vielleicht konnten sie ihr Handeln nicht in allen Einzelheiten einordnen, aber sie waren sich sicher, dass das, was sie taten, richtig war. Absolut sicher. Und sie waren sich sicher, dass das, was alle anderen zu dieser Zeit in Jerusalem in Verbindung mit der Kreuzigung Jesu taten, falsch war. Was für ein Mut, was für eine schöne Entscheidung, die beide treffen. Was für eine einsame Entscheidung. Und trotzdem die richtige Entscheidung. Nochmal, ich bin der festen Überzeugung, dass sie eine innerliche Gewissheit und einen großen Frieden über ihr Tun hatten, obwohl es außerhalb aller Konventionen war. Ich will nicht davon sprechen, ob sie eine Freude bei ihrem Tun empfunden haben. Aber eins glaube ich ganz gewiss, dass in Jerusalem keinerlei Befriedigung über den Tod Jesu war. Weder bei den Pharisäern, noch bei den Sadduzäern, noch im Volk. Gottes Sohn war gestorben. Die Sonne ewiger Gerechtigkeit war für einen Augenblick untergegangen. Da kann sich kein Mensch freuen. Und so wie am Hof Sauls kein guter Geist herrschte, so herrschte auch in Jerusalem zu dieser Zeit kein guter Geist. Aber Josef von Arimathia und Nikodemus empfanden ganz sicherlich eine tiefe innerliche Gewissheit und großen Frieden über ihr Tun. Alle Menschen, die im rechten Glauben etwas für Jesus Christus tun, empfinden diese Sicherheit. Sie können mit der ganzen Welt im Unfrieden sein, aber sie können nicht mit ihrem Herrn im Unfrieden sein. Und auch wenn ganz Jerusalem anderer Meinung ist als die Jünger Jesu, spielt das für sie keine Rolle mehr. Christen sind keine Dickköpfe, aber wir müssen lernen, wie Josef von Arimathia und wie Nikodemus auch Wege zu gehen, um der Liebe und der Wahrheit unseres Herrn gegenüber, die eventuell auch gegen alle menschliche Einschätzung und Neigung und Vernunft sein kann. Umso mehr aber freuen sich Christen über die Gemeinschaft mit denen, die den gleichen Weg gehen. Denn hier fängt wahre Nachfolge an und hier redet der Geist Gottes zu denen, die Jesus nachfolgen wollen. Josef von Arimathia und Nikodemus wurden Freunde über Jesu Schicksal. Beide hätten nicht erwartet, den anderen dort zu treffen. Als Josef von Arimathia von Pilatus kommt und den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen möchte, da trifft er Nikodemus und ist ganz erstaunt, den Lehrer Israels unter dem Kreuz zu sehen und sagt, was machst du hier? Und Nikodemus sagt, und du? Beide gehen diesen Weg des Glaubens und das Schöne ist, dass der Herr Freunde dazu stellt, dass keiner von beiden den Weg alleine gehen musste. Und das war ein schwieriger Weg. Aber wie müssen sich beide gefreut haben, als sie einige Tage später davon hören, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und ähnlich wird es mit uns auch gehen, wenn wir uns in der Zeit hier zum Herrn stellen, dann werden wir auch eines Tages eine Zeit erleben, wo der Herr zurückkommt. Und dann wird auch Freude sein. Und zum Schluss ist der Glaube immer auch eine Frage der Wahrhaftigkeit. Vor uns selbst, vor der Welt und nicht zuletzt auch vor unserem Gott. Josef von Arimathia und Nikodemus wurden Freunde über Jesu Schicksal. Herodes und Pilatus wurden auch Freunde über Jesu Schicksal. Das klingt ganz ähnlich, ist aber etwas vollkommen anderes. Die Freundschaft zwischen Herodes und Pilatus gründete sich in dem Verrat Jesu. Die Freundschaft zwischen Josef von Arimathia und Nikodemus gründet sich in der Nachfolge Jesu. Die einen wussten, dass ihr Weg falsch war. Sie wählten den Weg, der von allen Menschen akzeptiert und anerkannt war. Aber Jesus fragt, wie wollt ihr glauben, wenn ihr Ehre von Menschen nehmt? Pilatus wählte seine Karriere, seine Macht und Herodes wählte sein Ansehen und dafür verrieten sie Jesus. Das geschah damals und das geschah durch die Jahrhunderte und das geschieht bis heute, bis zur Wiederkunft Jesu, weil hieran alle Menschen offenbar gemacht werden. Alle Welt wird vor Gott offenbar werden. Ob sie Christen sind oder keine, ob sie das Evangelium leugnen oder dem Evangelium anhängen, ob es Moslems sind oder Juden oder Hindus oder wer auch immer, alle Welt wird offenbar gemacht vor dem lebendigen Gott, hier in der Zeit, für die Ewigkeit. Und niemand kann sich dem entziehen. Wilhelm Busch war im Briefverkehr mit einer Studentin und hat mit der Bibel argumentiert und dann hat sie gesagt, lassen Sie doch mal Gott aus dem Spiel. Und dann sagt Wilhelm Busch, das ist ja das Unheimliche, dass Gott immer mitspielt. Alle Welt wird vor ihm offenbar gemacht, so war auch der Eingangsvers, alle Welt ist der Ehre Gottes voll. Vielleicht war Josef von Arimathia von seiner Persönlichkeit her ein ängstlicher Mensch, weil er eine Zeit lang auch ein heimlicher Jünger Jesu war. Und vielleicht war Pilatus von seiner Persönlichkeit her ein mutiger Mensch, auf jeden Fall ein skrupelloser Mensch. Beides zeigt sich in ihrem Verhalten. Aber hier hat nicht der Mutige richtig entschieden, sondern der Ängstliche wurde gezogen vom Geist Gottes und gezogen von dem, was er vom Sohn Gottes am Kreuz gesehen hat. Pilatus ist kurz darauf abgesetzt worden, weil er zu grausam in Jerusalem geherrscht hat. Soweit ich weiß, ist er in Rom in der Gosse gestorben. Wie das Leben von Herodes ausgesehen hat, ist mir nicht bekannt. Eins aber weiß ich, dass das Leben von Josef von Arimathia und das Leben von Nikodemus sich grundlegend geändert hat. Sie haben das Leben gefunden. Sie waren dann im Geist und in Wahrheit auch mit ihrem David in der Höhle Adullam. Erinnern wir uns, David war ein hochdekorierter General in der Armee vom König von Israel. Und später war er mehr oder weniger Räuberhauptmann mit 400 seltsamen Gefährten. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass nirgendwo in Israel so viel Licht gewesen ist, als in dieser dunklen, feuchten Höhle Adullam. Mehr Licht als in jedem Palast zu der Zeit. Am Kreuz stellt sich für Nikodemus und Josef von Arimathea die Frage, was ist euch wichtig? Der Palast, das Geld, das Ansehen, die Macht, die Wahrheit, die Liebe. Was wollt ihr? Was wählt ihr? Wie entscheidet ihr? Seht, das sind alles Fragen, die sich uns bis heute stellen. Und es ist gut, wenn wir wissen, wie die Schrift darüber denkt. Und es ist gut, wenn wir uns dann und wann auch auf die Seite Jesu stellen, auch auf die Seite von Nikodemus, auch auf die Seite von Josef von Arimathea, auf die Seite von Paulus und auf die Seite von allen Leuten, die ihrem Herrn nachgefolgt sind durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende. Weil alles wird offenbar gemacht. Das sind Fragen, die sich bis heute auch uns stellen. Beiden, sowohl dem Josef von Arimathea als auch dem Nikodemus, war egal, was die anderen über sie dachten. Und ich bin fest überzeugt, dass sie in dieser großen Gewissheit und in diesem tiefen inneren Frieden gewesen sind, in dem, was sie getan haben. Ganz im Gegensatz zu dem restlichen Jerusalem. Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Denn der Friede der Welt vergeht, der Friede Gottes aber bleibt. Dies gilt insbesondere für Glaubenswege wie den die beiden Männer hier gingen. Wir folgen einem verachteten Gott und wir folgen einem verborgenen Gott, der sich nur dem offenbart, der ihn von Herzen sucht. Aber wir folgen der Wahrheit in Jesus Christus und wir haben eine Hoffnung, die niemand mehr von uns nimmt. Nochmals, beide brauchten sich im Hohen Rat nicht mehr blicken zu lassen. Man hätte nur die Nase gerümpft. Und wenn sie nicht freiwillig gegangen sind, dann hätte man sie ausgeschlossen. Das war fest beschlossen unter ihnen. Aber sie konnten nicht mehr anders, als sie Jesus am Kreuz gesehen haben. Deswegen überrede ich auch niemanden zum Glauben. Paulus sagt denen, die sich bekehrt haben, dass sie durch viel Trübsal gehen müssen. Das müssen wir heute auch wissen. Jesus ließ die Jünger, die ihn verlassen wollten, gehen. Er hat nicht versucht, sie zu halten. Vielmehr fragte auch die Jünger, die bei ihm bleiben wollten, wollt ihr auch gehen? Niemand findet zum Glauben an Jesus Christus, wenn er nicht selbst Jesus gesehen hat. Deswegen ist es nicht möglich, Menschen zum Glauben zu überreden. Deswegen spricht die Bibel auch davon, dass wir Zeugnis geben sollen und nicht Menschen überreden. Der Zeitpunkt, bis jemand zum Glauben an Jesus Christus findet, der liegt nicht in unserer Hand. Das muss Gott selbst ihm offenbaren. Aber Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in uns ist, das können wir auf jeden Fall auch tun. Wir folgen Gott nach, so lange, bis er kommt. Aber es wird eine Zeit kommen, in der die Schmach vom Volk Gottes weggenommen werden wird. Und es wird eine Zeit kommen, in der kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Es wird eine Zeit kommen, in der die Schwachen stark sein werden und die Starken schwach. Und in der die Klugen töricht sein werden und die Törichten klug und die ganze Welt voll werden wird von der Erkenntnis Gottes, wie Wasser das Meer bedeckt. Es wird eine Zeit kommen, in dem er dem Volk Gottes Genugtuung geben wird für alles das, was das Volk Gottes erlitten hat. Und in dem dem Sohn Gottes Genugtuung geschehen wird für das alles, was man ihm angetan hat. Diese Zeit wird kommen. Es wird eine Zeit sein, in der wir mit Jesus Christus herrschen werden. Es wird eine Zeit sein für die, die hier Demut gelernt haben, mit dem Herrn zu sein und mit ihm zu herrschen. Die, die hier verachtet waren und verlacht waren, die sich zu Jesus Christus bekannt haben. Für die wird diese Zeit anbrechen. Diese Zeit wird kommen. Nichts kann sie aufhalten. Kein Engel, kein Teufel. Es wird gewiss kommen. Ich schließe mit einem Vers aus 1. Korinther 15. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, und in welchem ihr auch steht. Für mich waren diese beiden Männer, Josef von Arimathea und Nikodemus, und sind das auch noch, große Vorbilder in den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Sicher auch in Schwachheit. Sicher hat es auch lange gedauert, bis die so weit waren, sich so öffentlich zu Jesus Christus zu bekennen. Aber schlussendlich doch den Mut zu haben und die Klarheit zu haben, den Weg zu gehen Und vor allen Leuten zu sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, ist für mich bis heute und bis jetzt ein großes Vorbild. Und ich freue mich einfach darüber, dass der Herr diesem Josef von Arimathea den Nikodemus zugesellt hat. Und dem Nikodemus den Josef von Arimathea. Und dass die beiden als Brüder im Glauben auch sich gegenseitig zur Hilfe und zur Stütze waren. Und so, denke ich, ist es heute auch. Es ist immer da, wo Geschwister den Weg mit dem Herrn gehen, sind sie sich gegenseitig zum Trost und zur Stütze in der wirklichen Nachfolge mit dem Herrn. Das wünsche ich euch, wünsche ich mir, wünsche ich den Christen, die heute in der Zeit stehen, wo ja auch viele Fragen offen sind, Wirtschaftskrise und all diese Themen. Aber die gehen doch zurück und verblassen vor der letzten großen, wichtigen Frage, wie stehen wir zu Jesus Christus? Und diese Hoffnung, die haben wir, und das Schöne ist, die nimmt niemand von uns. Amen.